SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Donald Trump legt nach mit seinen Verbalattacken. Die Ukraine setzt auf Pragmatismus im Umgang mit den USA. Und was bedeutet das alles für Deutschland? Dazu gleich mehr. Außerdem, die Terrororganisation Hamas übergibt sterbliche Überreste von 4 Geiseln. Und in der SR-Info-Bilanz setzen wir heute unsere Interviewreihe fort mit den Spitzen- und Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl. Heute Olaf Scholz, SPD. Donald Trump zum zweiten Mal im Weißen Haus. Vielen war ja schon klar, dass sich Europa dann wärmer würde anziehen müssen. Aber Trumps Äußerungen zum Thema Ukraine scheinen alle Befürchtungen zu übertreffen. Ein US-Präsident, der sich von Europa abwendet, der die Ukraine sozusagen als selbstverantwortlich sieht für das Andauern des russischen Angriffskriegs. Die Zeitung El Mundo aus Spanien schreibt, die Ordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestand, ist zusammengebrochen. Der Independent aus London schreibt, Trumps abfällige Äußerungen über Selenskyj und sein Land hätten durchaus aus dem Munde von Wladimir Putin selbst kommen können. Und El Mundo aus Spanien fragt, was will Trump? Weiß er es eigentlich selbst? In den USA legt Trump unterdessen nach. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Trump hört nicht auf. Nach seinem Post in sozialen Netzwerken hat er auf einer Veranstaltung am Abend in Miami nachgelegt und wiederholt.
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast.
Zelensky sei ein Diktator ohne Wahlen. Er bewege sich besser schnell, sonst habe er kein Land mehr. Und dann setzt Trump noch einen drauf, sagt, Zelensky habe schreckliche Arbeit geleistet, sein Land liege am Boden. Das Einzige, worin Zelensky gut gewesen sei, sei, den ehemaligen Präsidenten Joe Biden zu manipulieren.
And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle.
Und erneut behauptet Trump, der Einzige zu sein, der den russischen Angriffskrieg beenden könne. Biden habe es gar nicht erst versucht, Europa habe es nicht geschafft und Zelensky wolle die Abzocke wahrscheinlich, vielleicht weiter am Laufen halten.
Europe has failed to bring peace and Zelensky probably wants to, maybe he wants to keep the gravy train going.
Dass Trump dem ukrainischen Präsidenten die demokratische Legitimation abspricht. In der Ukraine ist es laut Verfassung legitim, keine Wahlen abzuhalten, wenn Kriegsrecht gilt, ist bei Demokraten auf Entsetzen gestoßen. Der Minderheitenführer im Senat, Chuck Schumer, fassungslos.
This is disgusting.
Das ist widerlich und es verzerrt bewusst die Wahrheit. Es ist schrecklich zu sehen, dass ein US-Präsident sich gegen einen unserer Freunde und offen auf die Seite eines Verbrechers wie Wladimir Putin stellt.
Der demokratische Senator Richard Blumenthal sprach von einem abscheulichen Verrat an der Ukraine.
Unser Präsident hat die Wahrheit und die Opfer, die die tapferen Männer und Frauen bei der Verteidigung ihrer Freiheit bringen, derart mit Füßen getreten. Ihr Kampf ist unser Kampf. Die Kapitulation des Präsidenten ist erbärmlich und schwach.
Aber nicht nur Demokraten sind entsetzt. Auch der republikanische Abgeordnete Don Bacon kritisiert Trump öffentlich. Was er gesagt hat, ist falsch und es ist eine Schande. Ich denke, viele Republikaner wissen, dass das, was der Präsident heute gesagt hat, falsch war, so Bacon auf CNN.
I think what he said is wrong and it's a shame. I think many Republicans know what the president said today was wrong.
Am Tag zuvor hat Trump den ukrainischen Präsidenten faktisch für den russischen Angriffskrieg verantwortlich gemacht. Zelensky erklärte daraufhin, Trump bewege sich in einer Desinformationsblase. Trump wollte das offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Sein nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz gibt auf Fox News zu, die Konversation laufe in die falsche Richtung.
Clearly is going in the wrong direction.
Aber Waltz prophezeit auch, am Ende werden die kritischen Stimmen verstummen, wenn es einen Waffenstillstand und ein weitreichenderes Abkommen gibt.
I gotta tell you, all those voices will quiet down when we get to that ceasefire and when we get to a broader deal.
Waltz hat auch angekündigt, dass sich Trump in der kommenden Woche in Washington mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer treffen werde. Zelensky wiederum hat heute den US-Sondergesandten für Russland und die Ukraine Keith Kellogg in Kiew zu Gast. Alle Seiten dürften bemüht sein, wieder mehr Ruhe in die Gespräche zu bringen. Ob Trump das zulässt, ist offen.
Soweit Nina Barth aus Washington. Und nach den verbalen Trump-Attacken setzt der ukrainische Präsident Zelensky nun auf Pragmatismus. Aus Kiew berichtet Stefan Lark.
Der ukrainische Präsident Zelensky verzichtet darauf, nach den Attacken von US-Präsident Trump noch einmal nachzulegen. Er entschied sich dafür, auf Trumps Anschuldigung, er sei ein Diktator ohne Wahl, nicht weiter einzugehen. Hatte er doch schon zuvor konstatiert, Trump lebe in einem russischen Desinformationsraum und lasse Ehrlichkeit vermissen. In seiner abendlichen Videoansprache versuchte Zelensky, etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen und zu einer sachlichen Ebene zurückzukehren. Zum heute geplanten Treffen mit dem US-Sondergesandten für die Ukraine, Kellogg, sagte er: Für uns ist es sehr wichtig, dass das Treffen und generell die Zusammenarbeit mit Amerika konstruktiv ist. Gemeinsam mit Amerika und Europa kann der Frieden sicherer sein. Und das ist unser Ziel. Wichtig ist, dass dies nicht nur unser Ziel ist, sondern ein gemeinsames mit unseren Partnern. Besonders jetzt, kurz vor dem dritten Jahrestag des Beginns dieses Krieges, eines Krieges, den wir in der Ukraine von der allerersten Sekunde an beenden wollten. Doch in der Ukraine fragt man sich, was Zelensky bei Kellogg überhaupt erreichen kann. Oleksiy Haran, Professor für vergleichende Politik an der Nationalen Universität in Kiew, sagte gegenüber dem Radiosender NW: Aber die Frage ist doch, ob Kellogg direkten Zugang zu Trump haben wird und die Fähigkeit, dies an Trump zu übermitteln. Oder ob das jetzt indirekt durch einige andere Leute passiert. Es scheint so zu sein, dass Kellogg jetzt ein wenig abseits steht. Sehen Sie, sein Titel ist Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Russland und die Ukraine. Und jetzt sieht es so aus, als ob andere Leute für den Kontakt mit Russland verantwortlich sind. Der Politologe Ihor Tschalenko weist darauf hin, dass beim russisch-amerikanischen Treffen in Saudi-Arabien der Nahostgesandte Witkow, US-Sicherheitsberater Waltz und Außenminister Rubio teilgenommen hätten. Zudem hätte Trump einen direkten Draht zu Putin. Dennoch dürfte Zelensky zumindest versuchen, Kellogg die Position der Ukraine deutlich zu machen, in der Hoffnung, dass dies Trump auch erreicht. Das bedeutet zuallererst, dass die USA nicht über den Kopf der Ukraine hinweg über die Ukraine verhandeln können. Und auch die Forderung nach einer Beteiligung der Amerikaner an Sicherheitsgarantien ist für Zelensky weiterhin eine der drängendsten Fragen.
Wie umgehen mit Trumps Verbalattacken gegen die Ukraine und damit, dass sich ein US-Präsident offenbar von Europa abwendet? Frankreich und Großbritannien gehen mit Initiativen voran, aber Deutschland scheint vielen wie gelähmt. Vor wenigen Minuten konnte ich mit Georg Schwarte sprechen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Schwarte, was bedeuten denn diese Trump-Äußerungen für Deutschland?
Es ist die nächste Zeitenwende und das wird langsam aber sicher allen auch hier in Berlin klar. Fassungslosigkeit ist das, was vorherrscht bei den Reaktionen. Wir hatten gestern den Bundeskanzler im ARD-Interview. Er hat nicht einmal den Namen Trump in den Mund genommen, aber er hat sich dagegen verwahrt, den ukrainischen Staatschef beispielsweise als Diktator zu bezeichnen, so wie es der US-Präsident getan hat. Heute Morgen saß der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Und der hat das hier gesagt.
Ich meine, das ist der Super-GAU. Die transatlantischen Beziehungen sind over. Europa ist jetzt allein zu Hause.
Europa ist allein zu Hause. Das sagt eben Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Wir hatten einen Vizekanzler, Robert Habeck, der gestern Abend bei uns in der ARD in der Sendung Farbe bekennen saß und der von Imperialismus sprach und dann meinte nicht den russischen Präsidenten.
Das ist Imperialismus, was wir da erleben. Und Europas Rolle ist, diesem Imperialismus in die Arme zu fallen.
Also das ist im Augenblick die Dimension der Reaktionen hier aus Berlin. Langsam schwant offenbar allen, die in Regierungsverantwortung sind oder möglicherweise auch demnächst kommen, dass wir es hier mit einer neuen Zeitenwende zu tun haben.
Eine Abwendung der USA von Europa würde ja die Lage für Deutschland eher unsicher machen. Welche Möglichkeiten hat Deutschland denn zu reagieren?
Das Problem speziell für Deutschland ist, dass wir mitten im Wahlkampf in der Endphase stecken, dass wir voraussichtlich mit unklaren Mehrheitsverhältnissen vor einer langen Regierungsbildung stehen. Das möchten alle verhindern. In der Union gibt es Appelle beispielsweise auch an die Grünen und auch an die SPD. So hören wir, dass es schnell gehen müsse mit Koalitionsverhandlungen, dass man keine Zeit habe auf langwierige Verfahren, Stichwort Mitgliederbefragungen bei Grünen oder bei der SPD, dass man sehr schnell Handlungsfähigkeit demonstrieren muss. Aber es ist daran Europa zu stärken. Und das ist das größte Problem. Dieses Europa ist derzeit nicht handlungsfähig. Es gibt erste Bemühungen. Wir hören jetzt, dass der britische Premier nächste Woche in die USA reisen, sich mit Donald Trump treffen werden. Das sind die Vertreter der beiden Atommächte in Europa. Das in ungefähr zeigt die Dimension, über die wir hier gerade reden. Es ist Entsetzen hier auf allen Ebenen in Berlin. Und die Reaktionen, ich habe sie eben schon zitiert, sie fallen fatal aus. Sicherheitsexperten sagen, das transatlantische Verhältnis ist neu zu justieren. Die USA fielen aus auf absehbare Zeit. Und selbst der Artikel 5 der NATO-Beistandsverpflichtung ist fraglich mit Blick auf die Amerikaner. Also wir können hier tatsächlich von einer Zeitenwende 2.0 sprechen.
Und nun berichten Sie von Appellen, dass es schneller gehen soll nach der Bundestagswahl. Womit rechnen Sie denn für Koalitionsverhandlungen und für Regierungsbildung? Das dauert ja eigentlich einige Zeit. Rechnen Sie damit, dass es dieses Mal dann wirklich schneller geht?
Das ist die Hoffnung beispielsweise bei der Union. Ich habe es gesagt, Friedrich Merz hat ja nochmal appelliert, klare Verhältnisse. Das ist sein Votum und sein Appell an die Wählerschaft, klare Verhältnisse. Aber ob es die geben wird, sehr fraglich. Und dann wird sich diese Koalitionsbildung hinziehen, mutmaßlich. Und eine SPD, die vielleicht heruntergedampft ist auf 15, 14 oder noch weniger Prozentpunkte, die wird nicht mit großem Hurra einer neuen GroKo zustimmen. Da wird es auch innerhalb der SPD sicherlich Bewegungen geben, zu sagen, nicht noch einmal eine große Koalition. Also wir stehen vor schwierigen, möglicherweise sehr schwierigen Koalitionsverhandlungen. Was wir hören ist, dass auch Friedrich Merz bereits vom Kanzleramt, aber auch vom Außenministerium mit eingebunden wird in die Briefings, in die Informationen, die im Augenblick zur Verfügung stehen. Und es gibt viele, viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Der größte Aspekt, der Verteidigungshaushalt. Wie kann Deutschland diesen Verteidigungshaushalt hinbekommen? Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Schauen wir zum Nachbarn Dänemark. Da hat gerade die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gesagt, jetzt wird eingekauft. Bei der Verteidigung gäbe es nur noch eine Botschaft. Kaufen, 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 sagte sie. Die üblichen langwierigen Prozeduren, die werden jetzt umgangen. Wenn wir nicht das Beste bekommen, dann kaufen wir eben das nächstbeste. Jetzt zählt nur noch eines, das ist Geschwindigkeit. Und genau daran krankt es in der Vergangenheit in Deutschland, aber mit Blick auf die Koalitionsbildung, Geschwindigkeit eben auch im Augenblick hier in der politischen Situation hier in Deutschland.
Informationen und Einschätzungen von Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Gespräch mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen in den Nahen Osten. Im Gazastreifen hat die Terrororganisation Hamas die sterblichen Überreste von 4 Geiseln übergeben. Israelische Forensiker sollen nun ihre Identitäten klären. Unter den Toten soll eine Deutsch-Israelin mit ihren Kindern sein. Julio Segador berichtet.
Die Terrororganisation Hamas nutzte die Übergabe der Körper der toten Geiseln für eine makabre Inszenierung in Khan Yunis. Auf einer Bühne lagen 4 schwarze Särge mit den Fotos der toten Geiseln, daneben 2 große weiße Geschosshülsen von Artilleriemunition. Darüber hatten die Terroristen ein schwarzes Plakat aufgezogen, darauf abgebildet Israels Premier Netanyahu, dargestellt als Vampir, der eine Blutblase aufsaugt, in der die 4 toten Geiseln sind. Odette Lifschitz soll eine der toten Geiseln sein. Seine Frau Jochevet war wenige Wochen nach der Terrorattacke der Hamas als eine der ersten Geiseln freigelassen worden. In einer Videobotschaft äußerte sie sich zum Tod ihres Mannes, der zeitlebens immer wieder kranke Palästinenser aus Gaza in israelische Kliniken gebracht hatte. Was mich am meisten schmerzt, ist die Tatsache, dass sie ihn betrogen haben. Nachdem er sein ganzes Leben für sie kämpfte, zerrten sie ihn in die Unterwelt. Die 3 anderen Toten sollen Shiri Bibas und ihre beiden kleinen Kinder Kfir und Ariel sein. Kfir Bibas war die jüngste entführte Geisel. Gerade mal 9 Monate alt war das Baby, als es von den Terroristen brutal entführt wurde. Kfir, der kleine Rotschopf, ist in Israel inzwischen ein Symbol für den menschenverachtenden Terror der Hamas. Ganz Israel nimmt heute Anteil an den toten Geiseln, die zurückkommen. In die Trauer über die Toten mischt sich bei vielen Angehörigen der Geiseln und der Opfer auch Wut. Denn dass die Namen der vier Toten öffentlich bekannt wurden, noch bevor es eine forensische Untersuchung gab und die Familien von den Behörden offiziell informiert wurden, geht auf einen Fehler des israelischen Militärs zurück. Karmit Palti Katzir, deren Schwester in der Hamas-Gefangenschaft getötet wurde, macht dem Staat am Morgen im Armeeradio schwere Vorwürfe. Ich bin wütend auf den Staat, wütend darüber, dass den Familien Bibas und Lifschitz wiederholt Leid zugefügt wurde. Die Geiseln haben noch nicht einmal die Grenze überquert. Sie wurden noch nicht identifiziert. Wie kann es sein, dass dann schon alle darüber reden und ihr Mitleid bekunden und der Staat behauptet, er habe die Genehmigung der Familien erhalten, um die Namen zu veröffentlichen, was nicht stimmt? Bei der religiösen und militärischen Zeremonie nach der Übergabe der Leichname war Israels Premier Benjamin Netanyahu nicht mit dabei. Er hatte sich gestern zu den Toten geäußert und davon gesprochen, dass sein Herz zerrissen sei. Wir trauern, wir leiden, aber wir sind auch entschlossen, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Staatspräsident Yitzhak Herzog entschuldigte sich im Namen Israels in einem Post auf X bei den Angehörigen der Opfer. Ich bitte um Vergebung, dass ich euch an diesem schrecklichen Tag nicht beschützt habe, schrieb Herzog. Um Vergebung, dass ich euch nicht sicher nach Hause gebracht habe.
Soweit Julio Segador. Nachrichten des Tages heute mit Peter Weizmann.
Wer an der Bundestagswahl per Briefwahl teilnehmen will und den Umschlag noch nicht abgeschickt hat, sollte sich beeilen. Die Bundeswahlleiterin erklärte, die Briefe müssten noch heute vor der letzten Leerung in den Postbriefkasten geworfen werden. Die Deutsche Post werde dann sicherstellen, dass die Briefe rechtzeitig ankämen. Die Umschläge mit den ausgefüllten Stimmzetteln könnten aber auch direkt bei den Wahlämtern abgegeben oder eingeworfen werden. Bis Sonntag, 18 Uhr, müssen sie bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Stadtwerke im Saarland und in Trier für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Saarbrücken fand am Vormittag vor der Ludwigskirche eine Kundgebung statt mit rund 250 Teilnehmern. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die zweite Verhandlungsrunde war Anfang der Woche ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten unter anderem 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte März angesetzt. Birkenstock-Sandalen gelten nicht als Kunst und sind deshalb nicht urheberrechtlich geschützt. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Birkenstock war vor Gericht gezogen, weil Konkurrenten ähnliche Schuhe verkauften. Der Schutz vor Nachahmern hätte aber nur erreicht werden können, wenn die Sandalen als Kunstwerke eingestuft worden wären. Konkurrenten müssen nach dem Urteil ihre Produkte also nicht vom Markt nehmen.
Seit Mitte vergangener Woche hören Sie hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag Interviews mit den Spitzen- bzw. Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien für die Bundestagswahl am Sonntag. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz an der Reihe, der Spitzenkandidat der SPD. Barbara Kostolnik und Torben Ostermann haben mit Olaf Scholz gesprochen.
Herr Scholz, Sie sind viel unterwegs gerade. Es ist Wahlkampf. Wenn man da in Ihren Terminkalender guckt, da ist viel los. Wahlsendung im Fernsehen, Gespräche mit Bürgern. Dann waren Sie noch in Paris, haben mit den Staats- und Regierungschefs gesprochen über schwierige Themen. Dann waren Sie noch auf dieser merkwürdigen Sicherheitskonferenz. Sind das gerade ziemlich irre Tage oder vielleicht sogar die ersten, an die Sie sich erinnern können in letzter Zeit?
Nein. Es ist immer so, dass ich jeden Tag einen sehr vollen Kalender habe und sehr oft eine 7-Tage-Woche. Insofern ist das nichts Besonderes. Aber natürlich ist die Mischung aus Wahlkampf und weiter regieren, ich bin der Bundeskanzler, besonders. Aber es hat auch was, weil es natürlich diese unglaublich vielen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern gibt.
Wie nehmen Sie denn die Menschen wahr, die Sie treffen? Sind die eher beunruhigt oder sind die eher genervt oder eher miesepetrig?
Miesepetrig nehme ich nicht wahr. Ich glaube, dass da viele sehr freundlich sind, dass sie an einer guten Zukunft des Landes und auch am Zusammenhalt interessiert sind. Natürlich gibt es Fragen, auch kritische Fragen, die erörtert werden müssen. Deshalb bin ich sehr froh, dass im Mittelpunkt meiner Wahlkampagne nicht große Reden stehen, die halte ich auch, sondern eben Bürgergespräche, wo ununterbrochen gefragt werden kann von A bis Z.
Es gibt ja eine ziemlich hohe Erwartungshaltung an Politiker. Sie sollen Klartext reden, aber auch Zwischentöne zulassen, Gefühle zeigen, auf den Tisch hauen. Der Staat soll sich nicht einmischen. Trotzdem wird oft nach Hilfe gerufen, wenn irgendwas nicht gut läuft. Die Politik muss helfen, muss unterstützen. Es sind ja Erwartungen, die auch teilweise nicht zusammenpassen. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen, dass die Bevölkerung eine zu hohe Erwartung an Politik hat?
Nein, aber die Zeiten sind ein bisschen schwierig geworden für die eine oder andere Erwartung. Aber darauf müssen wir auch reagieren. Also meine Entscheidung, die Regierung zu beenden, hat ja nicht nur zu tun mit der überall berichteten und jedem und jeder bekannten Kabale der FDP, sondern eben auch damit, dass wir uns definitiv erneut nicht einigen konnten, wie wir die zusätzlichen Aufwendungen für die Ukraine finanzieren, ohne dass das zu Kürzungen bei Renten, Gesundheit, Pflege, bei Straßen, Bahnen und Infrastruktur und so weiter führt. Und wir haben alles versucht, in den letzten Jahren da Wege zu finden, aber am Ende des Tages ist es jetzt klar, man muss bereit sein, das extra zu finanzieren, wenn man das andere nicht riskieren will. Und da habe ich mich schon gefragt, ob ich die Regierung hätte früher beenden müssen, um allen zu zeigen, das müsst ihr jetzt entscheiden, dafür gibt es keinen Konsens. Und das gilt dann auch für die Frage, wie schafft man eigentlich Kompromisse? Meine Erfahrung in vielen Jahrzehnten der Führungsverantwortung in Deutschland, ich bin ja eigentlich seit der Jahrtausendwende Spitzenpolitiker, ist, dass man Kompromisse am besten dann hinkriegt, wenn man die anderen nicht öffentlich vorführt, sondern versucht, sich mit ihnen zu einigen und dann die Ergebnisse gemeinsam vertritt. Ich würde nach diesen 3 Jahren sagen, da muss der Mannschaftskapitän zwischendurch auch mal an den Spielfeldrand gehen und sagen, wie die Leistung der Einzelnen so ist. Das wird in Zukunft sicher anders.
Jetzt machen wir mal schnell eine Schnellfragerunde, würde ich mal sagen, um Sie noch ein bisschen aufzulockern und gerne uns auch. Ready?
Ready.
Hamburg oder Potsdam?
Beides toll.
Nerd oder Macho?
Beides nicht. Macho ist ganz absurd.
Fakten oder Gefühle?
Gefühle sollten immer gut zu den Fakten passen.
Königsberger Klopse oder Lapskaus?
Jetzt sage ich Lapskaus, obwohl ich gerne Königsberger Klopse herstelle. Aber ich habe das einmal gesagt und befürchte, irgendwann kriege ich das nur noch zu essen. Also Lapskaus schmeckt auch gut, obwohl es nicht jedermanns Sache ist, wie ich gern vorher sagen will, als jemand, der das schon gegessen hat.
Sie fahren ja gerne schnell Auto. BMW Z8 oder Aston Martin Vantage?
Ich bin schon für die deutschen Marken, also BMW. Und will Ihnen gerne verraten, dass ich jetzt gerade einen ganz tollen Tag hatte. Ich war bei Volkswagen in Emden und habe gesagt, wenn ich da bin, will ich mit dem ID7, also deren Elektro-Passat gewissermaßen fahren. Ein tolles Auto. Am liebsten wäre ich vom Werksgelände runtergefahren und erstmal ein paar Stunden rumgetourt.
Das war der Werbeblock des Kanzlers für Volkswagen. Vielen Dank.
Wir machen weiter. Als Sie 2021 stärkste Kraft wurden mit der SPD und Sie zum Kanzler, da war bei einigen in Ihrer Partei vom sozialdemokratischen Jahrzehnt die Rede, das jetzt anbricht, das uns bevorsteht. Und dafür gab es ja auch Gründe. Wir haben das in Spanien erlebt, in Großbritannien. Jetzt, 2025, sprechen viele von einem Rechtsruck in Europa und auf der ganzen Welt. Was ist da passiert in den letzten Jahren, dass aus diesem sozialdemokratischen Jahrzehnt dieser ja nicht nur gefühlte Rechtsruck geworden ist?
Ich bin mit so langfristigen Vorhersagen immer sehr zurückhaltend und war es auch seinerzeit. Denn das, was wir hier in Deutschland erleben, erleben wir, wie Sie richtigerweise sagen, auch in vielen Nachbarländern. In Finnland ist so eine Partei mit in der Regierung, wie die AfD. In Schweden ist das die stärkste Partei der Mehrheit, auch wenn sie nicht in der Regierung ist. In den Niederlanden. Wir sehen solche Parteien in Portugal, in Spanien, wenn auch in der Opposition. Wir sehen sie in Italien, in Österreich. Also an vielen Stellen in Europa passiert das. Wir haben den Brexit gesehen. Wir sehen, was dort passiert mit der Partei von Farage. Wir sehen das, was sich in den USA zuträgt. Und wenn man das einmal umfassender in der Welt betrachtet, dann ist es doch so merkwürdig, dass Orte, wo viele sagen, die anderswo leben, da will ich gerne hin, die Orte sind, in denen die Zuversicht geringer ist als da, wo die anderen leben. Und das heißt, wir müssen die Zuversicht zurückgewinnen, indem wir plausibel dafür sorgen, dass jeder davon ausgehen kann, dass es in 10, 20, 30 Jahren für jeden von uns hier in Deutschland und in Europa die Chance und die Perspektive guter Arbeitsplätze, guter Bezahlung gibt, dass wir technologisch vorne dabei sind und dass wir all die Veränderungen, die auf uns zukommen, in einem guten Sinne gestalten können. Dafür hat die Regierung, die ich geführt habe, sogar die Weichen gestellt, die richtigen. Und das würde ich natürlich gern jetzt fortsetzen, dass wir den Kurs auch fortführen, da wo er vernünftig ist, weil das dazu beiträgt, dass die Zuversicht zurückkehren kann, wenn man glaubt, die Zukunft wird gut. In solchen Zeiten sind die Giftspritzer natürlich immer da, wie die AfD.
Und jetzt haben wir noch Trump in den USA. Er macht natürlich auch vielen Menschen Angst, dieses disruptive Element, das er eingebracht hat, einbringt in die Politik. Jetzt hat er gerade gesagt, die Ukraine hätte nie mit dem Krieg anfangen sollen. Das muss sie doch eigentlich sprachlos zurücklassen.
Russland hat den Krieg angefangen. Das ist wirklich furchtbar, wenn man weiß, wie viele Menschen in der Ukraine gestorben sind. Kinder, Senioren, Holocaust-Überlebende unter den Raketen und Bomben Russlands. Wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten gestorben sind. Und vergessen wir nicht, für den imperialen Traum des russischen Präsidenten sind auch nach manchen Schätzungen 600.000 bis 700.000 russische Soldaten entweder gestorben oder schwer verletzt worden. Was soll das? Das ist doch absolut sinnlos. Das ist die Unvernunft der Macht. Anders kann man das nicht sagen.
Und wenn Trump jetzt das Putin-Narrativ übernimmt, dass die Ukraine an dem Krieg schuld ist?
Sie ist es nicht. Darauf bestehen wir in Europa. Deshalb haben wir der Ukraine auch eine Perspektive in die Europäische Union gegeben. Deshalb ist es für mich auch klar, dass die Ukraine an ihrer Entscheidung, eine demokratische, souveräne Nation zu sein, auf dem Weg in Europa nicht gehindert werden darf, sondern dieser Weg muss zu Ende gegangen werden können. Und für mich ist klar, dass die Ukraine auch nach dem Krieg und in einer wie auch immer gearteten, verhandelten Friedenssituation, wo sie zugestimmt hat, eine starke Armee haben muss, für die wir in Europa und auch die internationalen und transatlantischen Partner mit Verantwortung haben.
Am Ende unseres Interviews, wir sind schon am Ende, haben wir eine feste Rubrik. Wir lassen denjenigen, der jetzt da ist, was Nettes sagen über den, der als nächstes kommt. Vor Ihnen war Alice Weidel bei uns zu Gast und die hat tatsächlich was Nettes über Sie gesagt.
Ich glaube, dass Olaf Scholz von allen unterschätzt wird. Er ist gestellt im politischen Geschäft, ist jahrzehntelang dabei. Ich glaube, dass er viele Joker in der Tasche hat. Ich glaube, dass man Olaf Scholz generell nicht unterschätzen sollte.
Ich übersetze das mal für Hörerinnen und Hörer. Olaf Scholz hat keine Miene verzogen. Wir wissen ja auch nicht, ob es ein Kompliment war oder ob es nicht doch ein bisschen vergiftet war. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie müssen dazu jetzt gar nichts sagen, weil Sie sollen was über den nächsten Gast sagen. Und der nächste Gast ist Friedrich Merz. Was fällt Ihnen Nettes zu Friedrich Merz ein? Das kann auch ganz kurz sein. Oder ein Kosename, wie Sie mögen.
Och, ich finde, er lobt sich zu Recht dafür, dass er die CDU zusammengeführt hat.
Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, Spitzenkandidat der SPD für die Bundestagswahl. Barbara Kostolnik und Torben Ostermann haben mit ihm gesprochen. Und morgen Freitag geht es dann in der SR-Info-Bilanz am Mittag weiter mit der Sendereihe. Dann, wie gesagt, das Interview mit Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten der Union. Das Wetter im Saarland heute Nachmittag, viele Wolken, nur ein bisschen Sonne, später ein bisschen Regen von Luxemburg her, 7 bis 12 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup heute. Danke für Ihr Interesse.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Zu den Vorwürfen von US-Präsident Trump gegen den ukrainischen Staatschef Selenskyj schreibt die australische Zeitung Sydney Morning Herald, Trumps Abqualifizierung Selenskyjs als mäßig erfolgreicher Komiker und Diktator ohne Wahlen kommt direkt aus der Sprechweise des Kremls. Trumps rachsüchtiger und persönlicher Angriff auf den ukrainischen Präsidenten zeigt uns, dass der US-Präsident die Propaganda des russischen Autokraten Putin nun vollständig übernommen hat. Ein bedeutender und beängstigender Moment in der Weltpolitik. Wir haben also jetzt einen US-Präsidenten, der offen um einen russischen Autokraten wirbt, in dem er viel von sich selbst zu sehen scheint. Während die Position der USA als Freund Europas, westlicher Verbündeter und Demokratie plötzlich auf dem Kopf steht. Dies sind beängstigende Zeiten. Die ungarische Zeitung Népszavó fragt, was will Trump? Hat er irgendetwas mit den Russen vereinbart? Es herrscht Unklarheit, weil die führenden Persönlichkeiten der US-Administration Widersprüchliches von sich geben. So viel ist aber sichtbar. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könnte eine dramatische Wende nehmen, wenn Trump die Ukraine und Europa von Verhandlungen ausschließt. Trump kann Selenskyj offensichtlich nicht ausstehen. Und es ist vorstellbar, dass sich der ukrainische Präsident mit der Zeit zum Rücktritt gezwungen sieht. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Trumps weltpolitisches Risikospiel die gesamte europäische Sicherheitsordnung in Gefahr bringt. Die französische Zeitung Libération schreibt über Trump: Wir alle haben geahnt, dass seine zweite Amtszeit viel schlimmer sein würde als die erste. Der Milliardär hatte 4 Jahre Zeit, um seine Rache an denjenigen zu organisieren, die in seinem gequälten Geist seine Wiederwahl im Jahr 2020 gestohlen hatten. Es war bekannt, dass Tesla-Chef Musk einer seiner stärksten Unterstützer ist, aber es war nicht abzusehen, dass er zu einer Art Zweitpräsident werden würde, der die amerikanische Verwaltung von innen heraus zerstört, wie wenn man gegen eine Sandburg tritt. Auf Wahnsinn oder Maßlosigkeit muss mit Rationalität reagiert werden. Die Opposition organisiert sich allmählich. Sie wird sich mit Mut wappnen müssen und einer unerschütterlichen Entschlossenheit. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.